Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen beim Brunch hier von Insert Moin. Hier ist euer Michi und bei mir sind wie immer Manu und Basti. Schönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen. Hallo.
Moin.
Oh Gott, okay. Manu, was
Manu
war das
klingt
denn?
So, wie ich mich sonst fühle.
Manu feiert ausgiebig den freien Februar, denn dort sind alle Episoden von Insert Moin für alle da draußen hörbar. Auch die Premium-Episoden.
Die sonst Premium-Episoden sind, genau. Ihr hört gerade alle Folgen frei bei uns im Insert Moin-Feed. Also einfach Insert Moin abonnieren, wo auch immer ihr Podcasts hört, egal ob auf Spotify, iTunes oder wie das neuerdings heißen mag oder Podcatcher eurer Wahl. Und dort findet ihr die sonstigen Premium-Folgen von letzter Woche. Wir haben über Kingdom Come Deliverance 2 gesprochen mit Eike, der das Spiel schon durchgespielt hat vor Release. Zusammen mit Michi und mir reden wir ausführlich über das neue Spiel der Warhorse Studios. Und wir haben natürlich auch den zweiten Knaller jetzt im Februar direkt besprochen. Wir hatten auch vorab Zugang zu Civilization 7 und das haben wir mit Steinwallen gesprochen. Auch Michi und ich auch schon einige Wochen vor Release ausführlich gespielt und wir sind von einem Spiel sehr begeistert und von einem Spiel sehr enttäuscht. Was genau müsst ihr selber raushören, aber eins wird auf den Top 10 Listen des Jahresendes landen, das andere wohl eher weniger. Da sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also viel Spaß mit diesen Folgen und wenn ihr mehr von Insert Moin auch im März dann hören wollt, dann patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Hier gleich mal der kleine Werbeblock, denn wir sind komplett werbefrei. Wir finanzieren uns rein über Crowdfunding. Das ist jetzt quasi so ein kleiner Schnuppermonat, in den ihr in alles reinhören könnt. Aber ohne eure Unterstützung funktioniert dieses Projekt nicht. Und ja, auch Michi und Basti wollen am Ende des Monats eine Rechnung stellen, ne?
Oh, wäre nicht schlecht, ja.
So sieht's aus. Und ich habe auch noch einen extra Wunsch an euch alle da draußen. Seid doch bitte mal so lieb. Und nach dieser oder während dieser Episode, während ihr hört, geht mal in die Podcast-App eurer Wahl. Am besten Apple Podcasts zum Beispiel. Da hören die meisten von euch. Und gebt uns eine Bewertung und gebt uns Feedback und schreibt was Nettes. Muss auch nichts Langes sein. Einfach mal die drei Sätze, die euch einfallen. Das wäre super. Das bringt uns nämlich auch ganz stark nach vorne, weil der Podcast dann im internen Ranking auch mal neuen Leuten wieder angeboten wird.
So. Guter Hinweis.
Ja. Dann kommen wir doch direkt zu den Games. Ne? Wir haben heute viele News, dann lass uns mal die Games durchgehen. Wir haben schöne Spiele dabei und auch eine große Warnung gebe ich schon mal vorher raus. Wenn ihr gerade im PlayStation Store seid und, wenn ihr auf Steam seid gerade und euch die PC-Version von Spider-Man 2 in den Einkaufswagen gelegt habt, dann schnell wieder raus damit. Ich erzähle euch später, warum.
So, was ist aber ist das heute die Cliffhanger-Folge oder was?
Ja.
Habe ich was verpasst? Ist das das Motto?
Aber Cliffhanger ist ein fantastisches Stichwort zu meinem ersten Spiel, nämlich All Will Fall. Also alles wird herunterfallen. Ein Physics-based Survival-City-Builder und da hängt ganz oft irgendwas am seidenen Faden und ist kurz davor einzustürzen. Also ein wortwörtlicher Cliffhanger. Das ist noch sehr im Early Access. Ich habe aber schon reingespielt, weil mich das sehr interessiert, dieses Konzept. Ich finde es sehr, sehr cool und deswegen habe ich gedacht, kann ich hier schon mal ein bisschen drüber berichten, über meine ersten Stunden mit diesem Spiel. Ich glaube, das wird richtig cool. Es macht nämlich jetzt schon sehr viel Spaß. Also All Will Fall, man fängt an auf so einer kleinen, ja wie so eine kleine Ölplattform, müsst ihr euch das vorstellen. Also schiffsbrüchige Crew strandet quasi, ihr müsst euch vorstellen, so Arche Nova-mäßig. Die ganze Welt ist überflutet, ist ja jetzt nicht so unrealistisch, wenn die Polarkappen schmelzen und die Menschheit flüchtet sich auf so kleine restliche Inseln, da ist so Baustutt, also man hat so das Gefühl, man ist so auf der Spitze von 3-4 so Wolkenkratzern, die jetzt halt noch so ganz leicht aus dem Meer rausragen. Dort landet man an und da findet man dann halt so ein bisschen Schrottteile, ein paar Holzbretter und dann steigt so deine, wie viel sind es am Anfang, 4-5 Leute steigen aus diesem Schiff, was da eben Bruch gelandet ist und dann geht's los, dass du halt anfangen musst zu überleben. So, ja, also du fängst dann an, so kleine Hütchen zu bauen, wo die notdürftig unterkommen und hast dann nach und nach, wie bei so einem Citybuilder eben üblich, kannst du dann irgendwann so ein kleines Forschungslabor einrichten, um irgendwelche neuen Techniken zu entwickeln, wie du zum Beispiel halt von einem höheren Punkt auf deinem Turm so Netze nach unten ins Wasser lassen kannst, um dort halt regelmäßig Holz einzusammeln.
Es ist also ein Strategiespiel mit ISO-Perspektive?
Okay, ja. Okay. Nee, du kannst es frei drehen. Es ist komplett 3D. Also du kannst die Kamera frei bewegen, kannst dich drumherum, was auch wirklich notwendig ist zum Bauen, weil du halt sehr verschachtelt und auf sehr engen Raum deine Sachen bauen musst. Aber wie gesagt, am Anfang geht es erstmal los mit Sammeln. Also du siehst dann da so ein paar Holzbretter und dann klickst du die an und dann weißt du 2, 3 Leute zu und dann siehst du auch, welchen Weg die da hingehen. Wenn du dann aber schon auf die nächste Plattform rüber wolltest, die können nicht schwimmen, die Leute, also beziehungsweise wollen sie nicht mehr schwimmen. Das ist irgendwie nicht aktiv in diesem Spiel. Dann musst du da Wege rüber bauen. Also du musst dann erstmal mit den Holzpaletten, die du da findest, kannst du dann einfach von dir aus sagen, ich möchte jetzt hier so eine Art Brücke rüberbauen. Also du musst dann physikalisch gucken, du hast dann so größere, so ja, wie so Europaletten oder so, die du dann halt so hinbauen musst, dass die da so Leitern und Stufen haben, um auf diese andere Plattform rüberzugehen. Und du siehst dann immer auch schon, ist das ein stabiler Bau? Also musst halt irgendwie so Unterstützung drunter kleben und so. Oder stürzt es ein? Du kannst dann Undo machen. Also wenn was einstürzt, hast du immer noch einen Undo-Button. Das ist dann okay. Du bist also nicht dann sofort Game Over oder so und kriegst auch die Bretter wieder zurück, wenn du was abreißt. Und dann musst du immer temporär irgendwelche Wege finden, damit du da auf der anderen Plattform drüben die Ressourcen halt abbauen kannst.
Ein komplexes Jenga sozusagen.
Ja, so ein bisschen so Aufbauspiel mit, Jenga ist ja eher sowas wegnehmen, aber ich weiß, was du meinst. Also man muss dann schon auch gucken, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich die ganzen Bedürfnisse der Bevölkerung dann eben so übereinander stapel und musste dann so Stufen und Treppen hinbauen. Ich habe jetzt gerade freigeschaltet, dass ich mir so einen kleinen Hafen bauen kann und der ist dann weiter unten. Das heißt, ich muss dann irgendwie auch wieder diese Stufen runter, weil die Tide, also die Flut, steigt und sinkt. Und das heißt, manchmal kommt dann auch so eine Meldung, ey, die Flut ist wieder ein bisschen zurückgegangen, also Ebbe, und dann legen sich unten wieder neue Ressourcen frei. Das heißt, du kannst dann in diesen Türmen, auf denen du da gestrandet bist, dann auch irgendwie runtergehen und versuchen, so schnell wie möglich da das Zeug einzusammeln, bevor dann die Flut wieder kommt, um wieder an neue Ressourcen zu kommen. Und dann habe ich da den Hafen gebaut, jetzt wird der aber halt überflutet, so beim nächsten Mal, ja. So. Da musst du dann halt vorplanen, überlegen, lohnt sich das, mache ich das trotzdem, kannst dann mit dem Schiff dann eben halt auch rausfahren und Ressourcen einsammeln, die dann auf dem Meer noch rumschwimmen und dann, wie man so bei Survival, bei City-Bildern das so kennt, da kommen dann so Zufallsereignisse. Ja, da trifft eine weitere Crew ein, verstößt du sie oder nimmst du sie auf, da erinnert das dann so ein bisschen an die 11-Bit-Studio-Spiele, wo du dann so moralische Entscheidungen hast. Also das hier ist jetzt hier nicht im Vordergrund, aber du musst dann halt überlegen, nehme ich die Crew auf, um 3 neue Leute zu haben oder quasi schicke ich sie weg, weil ich nicht genügend Lebensmittel habe und so. Aber es ist jetzt nicht auf dieser Moralkeule bisher.
Mhm. Spannend. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Es hat mich so ein bisschen von deiner Beschreibung auch an Frostpunk erinnert. Aber wenn man so ein Video sich dazu anguckt, die Grafik ist ja schon sehr freundlich noch. Also so eine tiefe, dunkle moralische Seite scheint ja jetzt erstmal nicht drin zu sein.
Ist ja auch Early Access, das ist jetzt momentan sehr auf diesem Proof of Concept, so das funktioniert und da können wir drauf ausbauen und ich finde, es ist jetzt schon sehr, sehr rund und läuft schon ganz gut. Es hat so ein paar kleine Bugs, dass halt dann mal irgendwie die Texturen weg sind oder solche Geschichten. Dann konnte ich auf einmal durch die Häuser durchgucken, was nicht intendiert war. Aber ansonsten läuft es schon sehr stabil und auch die UI und so funktioniert schon ganz cool. Also ich glaube, das, wenn man da Bock auf sowas hat, sollte man das beobachten. Kann man jetzt auch schon gut einschätzen.
Was für ein geniales Konzept ist das bitte? Also ich bin gerade ein bisschen begeistert. Weil, also ich habe mich ja schon 1, 2 Mal geoutet, vielleicht als nicht so Strategiespieler. Aber das finde ich jetzt schon wieder, das reizt mich irgendwie. Ich musste so ein bisschen an sowas wie Bridge Constructor denken, dass das so quasi ein bisschen mit reinspielt. Ja. Und dieses, das
genau, so ganz leicht Bridge Constructor-Vibes hat es, aber eben mit diesem schönen Aufbaugefühl. Mhm. Ja, das ist nicht, also auch nicht so. Bridge Constructor ist ja eher so ein Puzzle-Game. Genau, ja. Wie kriege ich das mit den mangelnden Ressourcen hin, dass die Brücke hält? Und hier ist es halt so, ja, ich kann bauen, wie ich möchte, aber ich muss trotzdem halt auf die Physik achten. Und ich muss halt sehr in die Vertikale bauen. Und man kann, es gibt ja auch keinen festen Lösungsweg. Also wie du jetzt rüber auf die andere Plattform kommst, ob du das überhaupt machst und wie du dich entscheidest. Du hast auch einen irre großen Forschungstree hier schon. Also du kannst dann auch, voll geil, Elektrizität wird dann halt irgendwann wieder ein Thema nach ein paar Stunden. Und dann kannst du tatsächlich als Forschung ein Hamsterrad bauen, wo du dann halt jemanden reinstellst, der dann halt die ganze Zeit rennt, um Energie zu erzeugen. Also es nimmt sich nicht so ernst wie jetzt die 11-Bit Studio Games.
Ja, voll das gut. Das hat mich gewonnen.
Sehr, sehr spannend. Ich habe gerade mal nachgeguckt, was die Developer vorher gemacht haben. Da findet man auf Steam das Spiel Sipho, S-I-P-H-O. Developer All Parts Connected und die haben vorletztes Jahr im September 2023 dieses Spiel rausgebracht, was total stark optisch aussieht wie Flow. Und wenn ihr Flow nicht kennt, Flow ist der Vorgänger von Flower. Und wenn ihr Flower nicht kennt, Flower ist der Vorgänger von Journey. Also That Game Company hat das mal gemacht. Dieses Flow, wo man eine Mikrobe oder halt irgend so ein kleines Minimonster zweidimensional snake-technisch durch eine Welt steuert und andere Mikroben und andere Dinge frisst und dadurch immer weiter wächst und sich sozusagen nach oben arbeitet. Und so ähnlich scheint auch deren Spielprinzip gewesen zu sein für Sypho, nur dass sie das halt mit diesem Building-System erwartet haben. Also man kann da dann so Einzelteile wie bei so einem Shooter im Endeffekt aufsammeln und an seine Mikrobe dran machen, um dann stärker zu werden. Also ein bisschen komplexer einfach als das Flow, was natürlich sehr, sehr einfach auch war in seiner Art und mehr durch Atmosphäre bestochen hat. Ja, spannend. Hatte ich beide noch gar nicht so auf meinem Radar. Da haben wir alle was gelernt heute. Tiny Build ist der Publisher jetzt für das Neue von dir, was du gesagt hast, das All Will Fall. Aber Developer, wie gesagt, All Parts Connected. Kann man auch einfach so spielen, kostet gerade gar nichts. Ich habe es mir gerade auch geklickt. Ja, so sagt man doch heutzutage.
Man kann quasi Zugriff anfordern. Also es ist noch nicht released. Ich habe halt einen Key gekriegt. Das ist jetzt quasi der Playtest, der da gerade läuft. Ich habe es jetzt Early Access genannt, aber es ist so ein, ja. Ich weiß nicht, ob man jetzt automatisch Zugriff kriegt oder ob die das aussuchen, ob die da bestimmte Anzahl von Beta-Testern oder so haben, aber soll noch dieses Jahr auf jeden Fall rauskommen.
Ein Spiel, das schon erschienen ist, hat der gute Basti gespielt.
Was für eine wunderschöne Überleitung. Ich hatte schon Angst, dass ich nach Manus krasser Überleitung eben gerade vom Cliffhanger mit einer ähnlich einfallsreichen Überleitung kommen muss, aber gut, dass du mir das abgenommen hast, danke. Genau, Ender Magnolia, das habe ich mir geholt. Ich hatte da irgendwie total Bock drauf. Ich bin generell ein Fan von Metroidvania-Spielen. Ergo, Ender Magnolia ist ein Metroidvania-Spiel, ist auch ein Nachfolger zu Ender Lilies, hieß das, glaube ich. Das habe ich tatsächlich verpasst, hatte das aber irgendwie immer auf dem Schirm. Und jetzt, wo der Nachfolger rausgekommen ist, dachte ich mir, ja, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt einzusteigen. Das ist auch schon seit einem Jahr im Early Access und ist jetzt am 25. März in der Vollversion erschienen. Und deshalb, wie gesagt, muss ich da auf jeden Fall zugreifen. Und ich kann auf
22. Januar.
Januar?
Aber ja.
Echt? Ich habe eben gerade noch mal geschaut. Ja, ich bin beim Early Access hängen geblieben. Es tut mir leid, ja, wir haben noch nicht März.
Das wird geschnitten.
Sehr gut. Lass mich intelligent klingen, bitte. Genau, aber Ende.
Jetzt lasse ich es so, wie es ist, weil es nicht schön ist.
Ja, das macht's auch herzig, weißt du? Man darf sich auch mal verrennen und dummen Kram sagen.
Na klar. Hast du dich denn oft verrannt in Ender Magnolia?
Bis jetzt noch nicht, nein. Und das liegt an einer vorzüglichen Karte, dass man immer weiß, wo man ist, wie viel man aufgedeckt hat und ob man auch die Räume komplett aufgedeckt hat. Und es macht wahnsinnig Spaß zu erkunden. Man muss allerdings dazu sagen, ich habe super viel Spaß. Es ist aber ein im Kern recht typisches Metroidvania. Also wer vielleicht ein bisschen übersättigt ist, was das Genre angeht, weiß ich nicht hundertprozentig, ob das euer Spiel ist. Es liegt einfach daran, dass halt so die typischen Versatzstücke da sind. Also du kommst an einer Stelle nicht weiter, weil du brauchst einen Doppelsprung. Du kommst an einer anderen Stelle nicht weiter, weil du brauchst einen Enterhaken. Du kommst an einer anderen Stelle nicht weiter, weil dir fehlt die Stampfattacke. Also das typische Metroidvania-Klimbim. Und da macht es jetzt nicht so sonderlich viel Neues. Ich finde allerdings alleine über den Stil verkauft sich Ender Magnolia so unglaublich gut. Also es ist eine sehr mysteriöse Endzeitwelt, in der man da als Protagonistin aufwacht, ohne Erinnerung, ein bisschen Klischee, aber man weiß halt überhaupt nicht, wo man sich da so wirklich wiederfindet. Diese Welt ist untergegangen, mehr oder weniger. Und in dieser Welt haben sich die Menschen sogenannte Homunkuli. Das sind so Wesen irgendwo zwischen Magie angetrieben und Roboter. Hast du nicht gesehen. Und da gibt es dann allerdings ein Ereignis, so ein mysteriöser Rauch, der aufgetaucht ist und der hat diese Homunkuli korrumpiert. Und deshalb laufen die halt eben rum und greifen alle möglichen Lebewesen, Menschen, was auch immer an. Und die Protagonistin in dieser Spielwelt ist allerdings eine, ich glaube in Deutsch heißt es Stümmerin, Tuner, die diese Homunkuli wieder befrieden kann. Also man besiegt sie dann und dann kann man sie halt wieder, man kann sie beruhigen und dann schließen sie sich einem an. Das ist so ein bisschen der Kern von diesem Spiel und man entdeckt eben so ein bisschen die Welt, was ist passiert, aber auch was macht den Charakter aus, warum habe ich diese Fähigkeiten, woher komme ich überhaupt, das sind halt so die Fragen, die einen da antreiben. Und diese Welt ist wunderschön. Also dieser Stil, das ist natürlich, ist ein 2D-Metroidvania, Das ist zu größten Teilen handgezeichnet, nutzt aber auch 3D-Effekte. Das baut wunderschöne Kulissen. Es gibt so wunderschöne, gerade so Bosskampf-Arenen, da merkt man immer, da spielen sie dann richtig auf. Der erste Bosskampf, der findet quasi zu so einem Hintergrund statt. Das ist wie so eine Müllhalde, wo man einfach sieht, wo diese Homunkuli ausrangiert wurden. Wie so, da türmen sich Müllberge und aus den Müllbergen ragen irgendwelche Arme und Beine von eben diesen Wesen. Und das zeichnet sich dann ab gegen einen Sonnenuntergang. Und das, sowas, da haben sie einfach ein wahnsinniges Gespür für, dass man sich einfach denkt, boah, was ist das denn für eine abgefahrene Welt? So finster sie auch ist, so schön ist sie auch. Und du holst Luft.
Basiert die denn auf der echten Welt? Weil ich sehe hier gerade sowas, was an Big Ben erinnert. Also so ein paar Überreste der Erde könnte ich hier rein interpretieren, aber es könnte natürlich auch komplett Fantasy und selbsterdacht sein.
Also ich glaube, es ist selbsterdacht, genau. Es gibt so Versatzstücke, die auf jeden Fall an die echte Welt erinnern, aber nicht, dass ich wüsste. Aber ich glaube, das wird auch ehrlich gesagt nicht thematisiert, wenn mich das nicht ganz täuscht. Aber genau, das ist, glaube ich, das, was mich im ersten Moment total reingezogen hat. Also ich war wirklich innerhalb der ersten Minuten direkt sold und dachte mir, boah, was für ein tolles Spiel. Und da zählt eben die Geschichte dazu, die wird nicht übererzählt, es gibt nicht stundenlange Dialoge, sondern immer eher so kleine Snippets. Man kann mit diesen Homunkuli, die man befriedet hat, da komme ich gleich noch mal zu, mit denen kann man dann auch noch am Rastplätzen ein bisschen reden, dann erfährt man was zu denen, aber gleichzeitig erfährt man dabei auch ein bisschen was über den eigenen Charakter. Das ist alles schön, ja, kurz und knapp erzählt, aber es macht einfach neugierig. Die Welt sieht wunderschön aus und was noch dazu kommt, ein unglaublich guter Soundtrack. Also sowas habe ich noch nicht gehört und deshalb müsst ihr das da draußen auch hören. Und deshalb würde ich sagen, sage ich mal gerade nichts, sondern wir hören uns den einen Track an. Also die Musik hat mich wahnsinnig verzaubert, hat mich so ein bisschen erinnert, wer es gespielt hat, an Nier Automata, so von der Machart. Also es ist sehr orchestral, nutzt aber eben auch eine Sängerin. Und diese Sprache, wir haben eben gerade im Vorfeld auch schon einmal geschaut, wir waren uns nicht sicher, oder ich bin mir auch nicht sicher, was das für eine Sprache ist. Und jetzt bei der Recherche haben wir gesehen, also die Komponisten, es ist eine japanische Musikgruppierung, eine Indie-Band, und die nutzen Japanisch, Englisch, Chinesisch und Französisch in den Texten. Und das hört man daraus. Und das ist irgendwie eine richtig zauberhafte Mischung. Und ich stehe da stellenweise wirklich nur da und denke mir so, ach nö, ich glaube, ich höre jetzt einfach den Soundtrack weiter, weil der so verdammt gut ist. Und genau, über diesen Stil verkauft sich das Spiel einfach wahnsinnig gut. Da wird man direkt reingezogen. Vielleicht eine Kleinigkeit, die das spielerisch auch besonders macht. Diese Homunkuli, die man nach und nach befriedet und die sich einem anschließen, die schalten Fähigkeiten frei. Das ist so der besondere Kniff bei Ender Magnolia und soweit ich verstanden habe, auch bei Ender Lilies, dass man dadurch sich die eigenen Fähigkeiten zusammenbauen kann. Am Anfang trifft man einen Homunculus, der zum Beispiel ein Schwert führt. Und das ist dann nachher sozusagen der Angriffsknopf, wenn man das eben möchte. Sprich, wenn ich dann diese Taste drücke, das kann ich frei belegen, kommt dieser Homunculus und das Schwert wird geschwungen und greift Gegner an. Es gibt aber auch noch einen anderen Homunculus, der eine Fernkampfwaffe besitzt. Es gibt einen anderen Homunculus, der wie so eine Riposte funktioniert. Wenn ich den im richtigen Moment aktiviere, dann explodiert etwas um mich herum zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen die Besonderheit, dass man diese Fähigkeiten Stück für Stück eben über diese Homunculus oder Homunculi freischaltet und sich dadurch das eigene Skillset aber bauen kann. Du hast 4 belegbare Tasten und da kannst du eben diese Fähigkeiten draufsetzen. Und das, weiß nicht, finde ich, ist einfach ein sehr schöner Ansatz. Also dadurch spielt sich das einfach sehr individuell. Und da gibt's noch so viele Kleinigkeiten, dass du halt auch die Fähigkeiten dieser Homunkuli noch erweitern kannst. Jeder Homunkuli hat oder jeder Homunculus hat 3 Fähigkeiten oder Varianten seiner Fähigkeit. Da kannst du wählen. Es gibt Ausrüstungsgegenstände. Du kannst im Level aufsteigen. Und dadurch gibt's einfach so sehr viel Individualisierungsmöglichkeiten. Und das macht wirklich Spaß. Und das kombiniert mit dieser schönen Welt, die echt sehr viel Spaß macht zu erkunden. Kann ich nur empfehlen. Ender Magnolia, ein fantastisches Spiel und ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, ich bin jetzt so 10 Stunden drin und die restliche Zeit, ich hoffe, da steckt noch viel drin, werde ich auch, glaube ich, sehr, sehr genießen.
How Long to Beat sagt, du hast ungefähr jetzt 2/3 bis hier ein bisschen über die Hälfte geschafft. Also auch das ist zumindest nicht überlang, was ja auch immer wichtig ist für so diese Art Spiel, zumindest für mich. Es klingt sehr stark natürlich nach Castlevania für mich, was du beschreibst, gerade die Nintendo DS-Episoden und so, da ist das ja auch so, dass man so Seelen sammelt. Deswegen nochmal kurz die Nachfrage, gibt es dann auch sowas wie ein Character-Based Sheet, wo du dann irgendwie noch Stärke, Agilität und sowas hast, was gleichzeitig irgendwie mit beeinflusst wird oder passiert das unter der Haube?
Also du kannst das nicht auswählen, das nicht, aber du kannst eben durch Ausrüstungsgegenstände die Werte auch noch mal gezielter verändern. Also du hast dann so Armreife und mal ist es ein bisschen mehr Stärke, mal ein bisschen mehr Lebensenergie, solche Sachen. Das ja.
Also das komplette Castlevania-Programm, nur in einem vollkommen anderen Stil natürlich. Absolut. Und auch mit einer anderen Stimmung. Jetzt interessiert es mich so sehr, was ist denn, hast du einen Lieblings-Metroidvania of all time?
Das ist schwierig. Also natürlich muss ein Hollow Knight erwähnt werden, aber ich glaube, im Herzen trage ich tatsächlich am allermeisten immer noch Castlevania Symphony of the Night. Das war für mich so der Erweckungsmoment.
Er sagt es.
Natürlich.
Er sagt es. Schön. Aber es ist doch irre, dass immer noch das und Metroid 3, die das Genre ja auch erfunden haben, sind auch, wenn wir 2025 über 30 Jahre später oder ungefähr 30 Jahre später drüber reden, irgendwie immer noch die, die einem einfallen, als die Besten. Das ist ja irgendwie auch weird.
Ja, aber ich frag mich.
Naja, weil sie halt, das ist ja viel Nostalgie dabei.
Nee, du kannst beide noch heute spielen und sie sind immer noch die Besten, gerade Symphony of the Night.
Ich sag nicht, dass sie schlechter geworden sind, die funktionieren heute. Das ist ja das Schöne an diesem Genre, an Metroidvania mit diesem schönen Pixel-Stil, der ist ja zeitlos. Und wenn man es jetzt heute zum ersten Mal spielt, ist es immer noch fantastisch, das will ich damit gar nicht sagen. Aber der nostalgische Faktor ist natürlich, weil wir sie halt als neuartig damals erlebt haben.
Absolut, ja.
So. Also, ich glaub,
ja, dieser Mindblow-Effekt, da hast du vollkommen recht. Ja, ja.
Was denn?
Ja, ich muss Luft holen. Ja, genau. Ich habe irgendwie das einzige Scheißspiel sozusagen. Also es ist ja eigentlich kein Scheißspiel. Spider-Man 2 auf der PlayStation, ganz hervorragend, super reviewed. Manu, du hast, glaube ich, den Cast gemacht vor, ist das letztes Jahr oder vorletztes Jahr gewesen? Das kam jetzt raus, ist von Nixes portiert worden und ich finde das ist ja eine wahnsinnig spannende Zeit, in der wir aktuell leben. Wenn man mich gefragt hätte, Ende letztes Jahr und auch in der Vorschau geht das ja so ein bisschen durch, da hätte man gedacht, ja, Civ 7 kommt raus, das ist auf jeden Fall ein Banger, das ist gesetzt, Phyrexis rennt sich da nicht und bums, doch irgendwie eine Überraschung. Spider-Man 2 kommt drauf, ja, der Sony macht ja inzwischen gute PC-Ports, das ist die letzten Horizon 2, war nach dem ersten Patch super, das wird schon laufen. Toll, dass wir das kriegen. Und nein, ist doch nicht so. Also man muss sich schon nach wie vor informieren. Spider-Man 2 ist auf dem PC aktuell eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie man das so verkacken konnte technisch. Technisch so schlecht, dass ich sagen würde, kauft es auf keinen Fall. Die Ruckler, das sind alles so PC-Port-technisch sind wir da auf einmal wieder auf dem Niveau von 1998 bis 2003, was Konsolenports angeht.
Ich verstehe gar nicht, warum. Die haben doch bisher gute Ports gemacht. Wieso?
Ja, ich weiß, das ist tatsächlich die große Frage, das Warum. Weil Nixes Software haben halt in der Vergangenheit durchaus gute Ports gemacht. Sie haben auch schon nicht so gute gemacht. Vielleicht sind da einfach verschiedene Teams. Vielleicht hatten sie diesmal nicht genug Zeit. Vielleicht musste es halt wirklich noch raus vor dem Quartalsende oder irgend so ein Käse. Aber da hat definitiv keiner raufgeguckt. Es ist so schlecht, dass man mit der modernsten Hardware Frame-Einbrüche hat in die 20er, 20 FPS und generell, sobald DLSS an ist, eine Frame-Time trotz 60 FPS, der über 50 Millisekunden ist. Und der müsste halt auf 33 ungefähr sein. Das ist absolut, spielt sich furchtbar, wenn man mal die PlayStation-Version gespielt hat. Ich will nicht sagen, es ist nicht spielbar, es ist spielbar, mal abgesehen davon, dass es ständig abstürzen kann und das auch zweimal getan hat innerhalb von 2 Stunden für mich. Und es halt einfach auch schlechter aussieht. Also es gibt natürlich wieder diesen PC-Trailer, den es inzwischen immer gibt, wenn eine PC-Version von einem Sony-Game kommt, irgendwie, ja, und jetzt in Ultra und Super Ultra-Wide und 120 FPS und was weiß ich nicht. Ist ja auch alles cool auf dem Papier, aber nichts davon funktioniert so und auch nicht in der Realität so, dass es am Ende besser aussieht. Ich habe ja einen schönen OLED-Monitor in 21:9, das Menü ist nur in 16:9. Und dann hast du da schon wieder ständig dieses Hin- und Hergespringe. Die haben nicht die, also das Field of View nicht so klug genug erweitert, dass zum Beispiel die Spinnenweben von Spider-Man in den 21:9 zugerechneten Rahmen rausgehen. Ergibt das Sinn, wenn ich das so erkläre? Also der macht ein Spinnennetz nach oben rechts in irgendein Hochhaus, aber es wird nicht nach rechts in den 21:9 neu gerenderten Kram mitgerechnet. Haben sie einfach vergessen. Ja, ist ja auch egal, wer guckt da schon hin? Man guckt ja eh nur Spidey auf dem Po. Also das verstehe ich überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Durch die Bank viele Fehler, auch die Texturen, obwohl sie auf dem Papier schön aussehen müssen und auch definitiv in schöner vorliegen müssen, denn das Spiel ist unfassbare 140 Gigabyte groß auf dem PC. Da durfte ich mal 2 Tage für runterladen. Sieht es nicht besser aus. Also irgendwas stimmt da auch nicht mit den Schatten, mit den Cubic Maps, mit der Speicherauslastung. Alles noch beschissen. Das heißt nicht, dass sie das nicht, also es gibt schon 3 Hotfixes und einen großen Patch. Ich habe jetzt gar nicht die ganz schlechte Launch-Version gespielt, die ging an mir sogar vorbei und es ist trotzdem immer noch richtig scheiße. Also es ist auch so, dass ich den Anfangskampf gegen Sandman erst nicht beenden konnte, weil das Spiel bei der Eingabe, es ist ja so ein Quicktime-Event-Kram, also worüber sich bei Shenmue immer alle aufgeregt haben, das ist ja hier wie bei auch den God of War-Teilen auf der PlayStation 2 und 3.
Aber toll inszeniert.
Ist super, ich wollte es jetzt gar nicht zu sehr dissen, aber es ist ein Quicktime-Event-Feuerwerk, ja. Was man machen muss. Und dann geht das halt einfach so buggy an einem vorbei und man kann den Kampf nicht beenden, weil man nicht den Prompt kriegt für drück mal jetzt bitte Dreieck, um diesen Kampf zu beenden. Der fehlt dann einfach. Und dann musst du blöd sterben, bis das dann wiederkommt und du ihn dann treffen kannst. Oh, also maximal frustrierend. Kauft euch das gerade bitte noch nicht. Spielt's auf der PlayStation 5 oder 5 Pro.
Ja, wie schade. Das ist
ja, vor allem auf der PS5 Pro hat's ja jetzt auch beides. Also 60 FPS und Raytracing ist definitiv die beste Version.
Ja. Großer Vorteil wäre ja gewesen auf dem PC, wir haben eine 3080 jetzt gehabt in dem System, auf dem ich es gespielt habe, dass man Raytracing A natürlich noch schöner machen könnte. Geht in der Theorie auch. Also wenn ich vor dem Fenster stehe und so, sieht das ein bisschen besser aus. Aber die Performance ist halt so schlecht, dass ich es nicht spielen könnte. Und wenn ich es dann runterschraube, bin ich so auf Medium-Details, dann habe ich immer noch nicht die Frames, die ich auf der PlayStation 5 hätte. Das geht okay. Einfach nicht. Das kann man
aber es ist ja nichts, was sich nicht wegpatchen lassen lässt. Also einfach noch warten.
Ja. Das stimmt, ja.
Darf ich mich eigentlich outen, dass ich Spider-Man 2 wahnsinnig langweilig fand?
Ja, natürlich.
Keine Ahnung, ich bin damit nicht warm geworden. Ich hab mich, glaube ich, satt gespielt nach dem ersten Spider-Man und nach Miles Morales. Da hat mir der zweite einfach zu wenig neu gemacht.
Ich weiß gar nicht mehr, wie lang das zweite jetzt ist, aber ich hatte auch überhaupt keinen Bock. Also ich weiß noch, dass Manu mich sogar gefragt hat, habe ich es auch gespielt, mache ich nicht mit beim Cast oder so. Genau wie beim God of War Ragnarok, was auch einfach nur more of the same ist und was ich nicht brauchte. Und trotzdem kann ich es halt wertschätzen. Es ist ja ein super Spiel. Das Kampfsystem auch, als ich da dann wieder drin war eben und geguckt habe, dass ich halt die richtigen Timings habe, das macht schon Spaß und ist super cool inszeniert.
Ja, und die Story finde ich auch gut. Also es ist auch wirklich eine schöne Venom-Alternative-Geschichtenerzählung, die jetzt nicht, also ich finde halt toll, dass sie halt nicht einfach MCU sind, sondern wirklich ihr eigenes Universum aufmachen und eben auch eigene Geschichten erzählen. Und ich finde auch das Zusammenspiel zwischen Miles und Peter diesmal ganz cool, weil sie ja zwei Spider-Man sind. Das funktioniert schon sehr, sehr gut. Also wenn man Spider-Man mag, ist es fantastisch, aber ich kann es verstehen, dass es halt nochmal quasi das Spiel mit einer bisschen andere Geschichte und ein paar kleine Änderungen.
So, dann kommen wir doch zu den News. Ich fange mal damit an. Die ESA, die E3 jahrelang ausgeführt haben in Los Angeles. Ich weiß gar nicht, wart ihr mal da?
Ja.
Auf der nee. Ja, ich auch mehrfach. Immer eine sehr, also es war nicht so schön zu sehen, wie die Messe immer schlechter wurde, aber sie ist ja dann durch Corona auch zu Grabe getragen worden. Und jetzt hat sich die ESA entschlossen, eine Nachfolgekonferenz tatsächlich in Las Vegas stattfinden zu lassen. Und das finde ich ja schon mal witzig, weil Las Vegas hat ja, anscheinend zu viel Geld und versucht sich überall irgendwie reinzudrängeln und noch was zu machen. Und jetzt findet da nächstes Jahr, 2026, zum ersten Mal im April die Icon Doppel-I-Con Konferenz statt. Ein beschissener Name.
Ich finde es auch okay. Ich finde cool, den
Namen, ja. Interactive Innovation Conference. Dafür stehen diese zwei I's.
Und es gibt Direkt-Support von den großen dreien, also Sony, Microsoft, Nintendo. Bin gespannt, ob das nochmal eine Konkurrenz wird dann zu dem Summer Game Fest oder ob sich da dann nur die Branchenköpfe treffen und es mehr so eine Game-Dev-Konferenz wird. Das steht, glaube ich, alles noch so ein bisschen in den Sternen.
Ja, aber es wird keine Konsumermesse auf jeden Fall, das ist klar.
Genau, das habe ich da auch so ein bisschen rausgelesen. Aber ich war trotzdem überrascht, dass die ganzen großen Namen so schnell zugesagt haben, weil das ja in letzter Zeit einfach immer mehr das Problem ist, dass die von Messen fernbleiben. Aber dass die jetzt hierfür gleich wieder am Start sind, wie auch immer das nachher aussieht, also man weiß es ja einfach noch nicht. Aber es liest sich auf jeden Fall wie eben keine öffentliche Messe, die da stattfindet.
Da es in Las Vegas stattfindet, möchte ich auf jeden Fall nicht hin. Das habe ich mir mit der CES über Jahre zu kaputt gemacht. Es ist halt schön, das ein-, zweimal zu machen und dann wird einem klar, wie pervers diese Stadt ist und wie krank. Das ist nicht schön.
Ich würde zumindest einmal hingehen für Insert Moin, um mir den Sphere anzugucken. Also das wird auf jeden Fall erstmal eine Messe für reine Branchen Austausch und Ideenfindung und so. Mhm. Also der CEO hat von ESA hat auch gesagt, with ICANN we are creating a space for visionaries across industries to come together, connect and reimagine what's possible through interactive entertainment. Also das klingt für mich so ein bisschen nach GDC oder also kurz zu übersetzen. Also wir wollen die Leute, die Visionäre der Branche zusammenbringen und sollen sich untereinander austauschen, was möglich ist mit unserem Medium und in diesem Entertainment-Form. Also das klingt für mich erstmal nicht, als wenn da Ubisoft und Co. dann irgendwie Pressekonferenzen machen, aber wir sehen es ja auch gerade bei Jeff Keighley, sowas kann sich ja entwickeln. Ja, aus einem reinen Award im Sommer, Sommer Game Fest, wird jetzt ja auch auf einmal irgendwie eine kleine Messe mit Hands-on und so. Das heißt, auch bei ICANN kann es ja passieren, dass dann Microsoft oder irgendwas sagt, so, und das ist jetzt der ideale Punkt, um unsere neue Hardware vorzustellen, unser neues Handheld oder was auch immer. Also das würde ich da nicht ausschließen, dass es auf jeden Fall wichtig sein wird, das zu beobachten. Ich denke jetzt gerade bei der ersten Version wird es halt so, ja, GDC, wo man dann vielleicht mal ein paar Pressemitteilungen rauskriegt, ein Postmortem zu von Sony, was bei Concord falsch gelaufen ist. Ja. Solche Dinge würde ich jetzt da erstmal erwarten und keine Neuankündigungen, keine Spiele oder keine Releases oder sowas in der Art.
Aber gibt's da Bedarf? Davon haben wir doch schon mehr als genug messen. Jo. Es gibt GDC quer über den Globus.
Aber die ESA muss sich ja irgendwie selber auch rechtfertigen, oder? Also natürlich müssen die sowas wieder ins Leben rufen, weil als Verband müssen die ja irgendwie was tun für die Branche. Ich glaube, Bedarf ist da auf jeden Fall zum Netzwerk. Man kann es nicht genug
geben. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde es mir mal anschauen, wahrscheinlich aus der Ferne nächstes Jahr. Aber grundsätzlich finde ich es schon immer spannend, wenn eben solche Veranstaltungen ins Leben gerufen werden und mal schauen, wie die letztendlich aussieht und was man da vielleicht mitnehmen kann. Also ich finde es nicht so schlecht.
Apropos mitnehmen, das geht ja immer ganz gut mit dem Steam Deck.
Wow.
Valve geht unter Umständen aber jetzt in eine andere Richtung und es gibt Gerüchte über ein stationäres Steam Deck, nämlich eine Steam-Konsole, die dann so ähnlich wie das Steam Deck im Dock dann an den Fernseher halt angeschlossen wird und dort wie ein kleiner mobiler PC ohne Windows fungieren wird und die Steam Library abspielt. Ja. Ist ja gar nicht so.
Ältere Semester erinnern sich an die Steam-Maschinen. Das ist ja jetzt auch nichts ganz Neues. Also Steam hatte das ja auch schon mal tatsächlich released. So Desktop-PCs, die unter dem Fernseher sind. Und die sind dann wieder verschwunden. Und da ist jetzt halt die Überlegung, arbeiten sie vielleicht wieder an so einer Art Konsole. Das sind ja dann im Endeffekt nur kleine Mini-PCs, die halt ohne Monitor ausgeliefert werden, die man halt per HDMI dran schließt und die dann halt mit SteamOS ausgeliefert werden und kein Windows oder so haben. Ohne Display, ohne Buttons, vielleicht noch mit dem Gamepad oder so. Und Gerüchte sind deswegen wieder entstanden. Ich meine, das hängt ja schon immer im Raum. Warum macht das Valve oder Steam nicht? Warum bringen sie nicht so eine Steam-Maschine raus? Das ist jetzt ja sehr viel wahrscheinlicher geworden durch den Erfolg des Steam Decks und Steam OS der erste Schritt war ja, dass sie das freigegeben haben. Auch auf dem Lenovo Handheld kannst du das jetzt ja auch installieren. Also Legion Go S kommt jetzt auch mit SteamOS auf den Markt und so. Und es gibt jetzt einen Insider, der mitgekriegt hat, dass Treiber für die neue Radeon RX 9070 entwickelt werden von Valve. Und das ist aber eine reine Desktop-Grafikkarte. Daher kommt das Gerücht, weil sie dafür extra Treiber jetzt machen. Und das würden sie ja nicht fürs Steam Deck machen, weil eine neue Steam Deck-Version, die ja auch irgendwo im Raum steht, die wird ja jetzt nicht eine 9070 da drin reinballern. Das wird ja nicht funktionieren. Deswegen ist das Gerücht schon sehr naheliegend, dass sie an sowas arbeiten. Und es wäre ja eigentlich auch der nächste logische Schritt für die Steam Deck-Marke, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Also ich fand ja den Ansatz mit dem Steam Link irgendwie sehr viel schöner, dass man sagt, man hat irgendwo in seinem Haus den fetten Gaming-PC stehen und packt sich zum Fernseher dann nur noch die kleine Box dazu, die halt auch über LAN angeschlossen ist und dann spielt man ohne Verzögerung ein Bild, das über Ethernet ausgegeben wird in bis zu 4K an seinem Fernseher. Das Ding, was das kaputt gemacht hat, war halt für mich persönlich, und das ist eine sehr individuelle Sache, war die Tonübertragung, die maximal in Stereo ging. Und ich habe halt natürlich in meinem fetten Wohnzimmer auch eine fette Soundanlage und da will ich nie mit Stereo-Sound spielen, sondern wollte halt 5.1-Sound haben. Und so ist das Ding für mich gescheitert. Ansonsten war das absolut cool, das damit zu machen. Und jetzt wieder zu sagen, nee, wir packen doch irgendwie Hardware, die mehr auf dem Kasten hat, rein und man muss sich die Spiele dann natürlich auch darauf runterladen und alles, weiß ich gar nicht, ob ich das so geil finde, weil am Ende wird jede Box, die man da hinstellt, halt immer nicht so geil performen können wie eine fette GPU, eine fette fetter Desktop-PC.
Richtet sich aber wahrscheinlich auch dann nicht an dich, sondern an eben die Leute, so wie ich, weißt du, die am liebsten an der Konsole spielen, die vielleicht nicht den hochgezüchtetsten Rechner stehen haben und die einfach nur eben auf Steam-Spiele zugreifen wollen an ihrem Fernseher. Dafür finde ich das total interessant. Und ich fand es damals auch schon, als ich das mit den Steam-Machines abgezeichnet hatte, dachte ich mir so, ja klar, warum nicht? Ist doch eigentlich eine gute Entwicklung. Da war es ja nur so, dass Valve das so sehr aus der Hand gegeben hat, dass sie ja eben andere Leute diese Maschinen hat bauen lassen. Und das hat irgendwie für mich nie so richtig funktioniert. Und wenn das jetzt eben doch von Valve selbst kommt, so wie das Steam Deck, dann finde ich das gar nicht so schlecht. Also mich spricht's an.
Ja, spannend finde ich es auf jeden Fall auch. Mal gucken, was dann dabei rauskommt, wenn es denn kommt. Das Bild, was zu sehen ist, sieht jedenfalls für mich nicht sehr offiziell aus. Das ist so eine kleine weiße Maschine mit so Space Alien Design und grünen Neons.
Ist das ein Modulschacht oder ist das ein Toaster?
Genau. So, was haben wir denn noch?
Ja, wir bleiben bei Steam. Steam hat ein neues kleines Feature hinzugefügt, was ich ganz interessant finde. Wenn man sich, ich habe ja vorhin einen Early Access oder einen fast Early Access, das war ja noch Early Access, wenn man sich jetzt Early Access Spiele auf Steam anschaut und in den Warenkorb legt, warnt dich Steam jetzt neuerdings, wenn das schon sehr lange keine Updates mehr gekriegt hat, was ich ein sehr cooles, smartes Feature finde. Also, dass man nicht irgendwie auf so eine Abzocke reinfällt oder im Early Access kann es ja auch passieren, die Developer oder die EntwicklerInnen verstreiten sich, arbeiten nicht mehr weiter, es liegt seit 8 Monaten brach. Das sieht man ja auf den ersten Blick nicht unbedingt immer, wenn dir das empfohlen wird. Und da gibt es jetzt eben eine Warnung, dass wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, über die letzten 13 Monate kein Update mehr kam, dann kriegst du die Info, willst du wirklich dieses Spiel kaufen? Es kann sein, es bleibt bei diesem Stand. Finde ich super smart, super easy umgesetzt und fragt man sich, bei solchen Sachen fragt man sich immer, ja, warum gab es das eigentlich nicht schon früher?
Korrekt. Das ist eine Idee.
Exakt.
Ja, kann man, glaube ich, auch gar nicht so viel dazu sagen. Aber ich dachte mir auch die ganze Zeit, dieses Feature hätte es einfach schon wahrscheinlich viel länger geben müssen. Aber gut, dass sie es nachpflegen. Voll gut.
Bei der Switch 2 gibt es ein neues Patent, wo man die eindeutig sieht, die Mausfunktion, dass man halt diesen Joy-Con jetzt vertikal aufstellen kann und dann zwei Maustasten hat, denn dieser Switch Joy-Con hat ja zwei Schultertasten und die vordere wird dann für den Zeigefinger, die hintere für den Mittelfinger und der Daumen darf dann immer noch den Analogstick bedienen, um dann halt sowas wie ein Mouse-Wheel sozusagen zu simulieren. So wie wir es uns auch vorgestellt haben, bin halt wie nach wie vor gespannt, gibt es dann noch irgendwas, wo man das reinklackt, damit es noch ergonomischer wird, weil super cool sieht das ehrlich gesagt nicht aus, wie man diesen Joy-Con hält.
Ergonomisch nicht, nee. Ja. Mir tut meine Sehnscheide schon weh, wenn ich nur dieses Patentbild angucke. Aber es wird halt für ganz kurz mal funktionieren. Ich bin echt gespannt. Mario Paint ist jetzt ja das große Gerücht, was jetzt rumgeht, dass das zurückkommt für die Switch 2 mit dieser Mausfunktion. Ich bin sehr gespannt. Aber Patente bei Nintendo heißen nicht unbedingt auch, dass sie kommen. Also das muss man immer noch mal hier mit, wie habe ich es letztes Mal gesagt, mit einer Grain of Salt, Salt of Grain, genießen. Nintendo hat schon sehr oft irgendwelche Patente angemeldet, um sie sich einfach zu sichern, ob sie dann wirklich umgesetzt werden, heißt es nicht immer hundertprozentig. Dadurch, dass wir aber im Trailer auch diese senkrechte Version der Joy-Cons schon rumsausen haben sehen, gehe ich zu 99% davon aus, dass das auch wirklich jetzt ein Feature ist. Am 2. April wissen wir dann mehr, aber das Patent spricht schon sehr dafür, dass das jetzt wohl Tatsache sein wird. Mhm. Aber es wird ja, bleibt ja spannend, wie die Umsetzung dann ist und ob Nintendo dann irgendwie so Hardware mit rausbringt. Also wird es dann einen Aufsatz geben, so einen Plastikschuber, der dann wie eine Maus sich anfühlt? Werden sie vielleicht eine eigene Nintendo-Maus rausbringen? Das
wäre wahrscheinlich günstiger und besser, ja.
Oder wird man vielleicht einfach auch eine normale USB-Maus anschließen können? Das wäre ja auch interessant, ob sowas dann geht. Das würde natürlich aber halt gerade für RTS und für viele Spiele dann, für viele Publisher ja einen riesen Markt wieder öffnen, ne? Also.
Du bräuchtest dafür halt ein Setup, wo es Sinn macht, auch mit einer Maus irgendwo zu steuern. Also baust einen Tisch vor dir und weiß ich nicht, ich habe ja mir einen Couchtisch. Ich möchte auch nicht so gebuckelt sitzen und die ganze Zeit mit meiner Maus irgendwie Strategiespiele spielen. Ich habe da noch so meine Zweifel.
Zweifel hast du auch bei Roblox, Sebastian, und hast dich sehr intensiv damit beschäftigt. Haben wir ja schon angedeutet, du hast an einem Film gearbeitet fürs ZDF und der ist jetzt verfügbar.
Genau, ja, das war eine ganz lange Recherche, die ich irgendwie machen durfte. Das ging über ein halbes Jahr. Da habe ich mir zusammen mit meinem Kollegen Martin Dietrich diese Plattform angeschaut. Wer Roblox nicht kennt, das ist eben eine Plattform, die vor allen Dingen von Minderjährigen genutzt wird. Also das ist über die Hälfte der Nutzer ist eben unter 18 Jahren alt. Und diese Plattform, die, das ist jetzt ja nicht wahnsinnig neu, dass man vielleicht schon mal gehört hat, okay, die hat so ihre Probleme auf vielerlei Weisen, sei es die Monetarisierungsmethoden, die da eingesetzt werden, die ziemlich aggressiv sind. Aber bei unserem Film ging es vor allen Dingen eben um die Sicherheitslücken, die Roblox ausmacht. Und da haben wir uns eben angeschaut, wo diese Sicherheitslücken liegen und geschaut, okay, wie ist es denn wirklich? Wie steht es denn wirklich um die Plattform? Und ja, siehe da, es ist auf jeden Fall so, was wir gemacht haben zum Beispiel, ist eine sogenannte Scheinkind-Operation. Wir haben uns, genau, es ist von einem Polizeibegriff, also wenn die Polizei quasi recherchiert oder schaut, ne, die wollen irgendwelche Pädokriminelle fassen, dann geben sie sich eben im Internet als minderjährig aus und genau das Gleiche haben wir jetzt eben mit Roblox gemacht, haben uns da als minderjährig ausgegeben über Accounts und haben einfach mal geschaut, okay, was passiert, wenn man das macht. Mhm. Und erschreckenderweise ging das sehr, sehr schnell. Also wir haben ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie lange wir das gemacht haben, aber alleine nach 2 Tagen ist ein Kontakt entstanden zu einer Person, die sexuellen Kontakt zu uns gesucht hat. Und wir haben uns als 14-jährig ausgegeben. Und dieser Kontakt, der ging dann auch über Tage, der ist letztendlich dann auch über die Plattform Discord gelaufen. Also wir haben uns auf Roblox vernetzt und dann hat uns diese Person letztendlich auf Discord gelockt, weil man da eben noch ein bisschen freier ist. Das muss man nämlich sagen, bei Roblox ist es ein bisschen eingeschränkter, da kann man keine Bilder verschicken, da kann man keine Links verschicken und deshalb wechseln diese Personen dann einfach primär auf diese Plattform irgendwann. Und genau das ist dann
eben. Mit welchem Argument zieht man die rüber? Lass uns da weiterreden oder.
Genau, chatten, also oder? Dann einfach nur, ey, lass uns doch bitte da chatten und ja, da gibt's gar nicht so viel mehr Argumente, außer eben, dass es halt, dass man da ungestörter chatten kann oder privater chatten kann. Genau, und das ist halt so eine Sache, die wir da in diesem Film und bei unserer Recherche rausgefunden haben. Da gibt es verschiedene Punkte auf dieser Plattform, die einfach sehr schwierig sind. Es gibt so Community-Gruppen. Wir haben sie im Film mit Facebook-Gruppen verglichen, wo sich eben auch einfach SpielerInnen vernetzen können. Meistens geht es dann da um irgendwelche speziellen Spiele oder irgendwelche Fangruppen zu irgendeinem Spiel oder einem Creator. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Gruppen und da muss man gar nicht so sonderlich lange nachsuchen, in dem halt eben auch irgendwie sexuelle Inhalte oder eben auch der sexuelle Austausch im Mittelpunkt steht. Und wenn man da eben mit einem Account joint, der minderjährig ist, dann geht's auch da ganz, ganz schnell. Also wir wurden unglaublich oft angeschrieben von irgendwelchen Personen, die eben Kontakt zu uns gesucht haben. Und das war stellenweise ehrlich gesagt sehr verstörend. Aber genau, das haben wir eben jetzt zum Hauptteil dieses Films gemacht. Und wir haben dazu natürlich auch noch, wir haben mit Medienpädagogen gesprochen, wir haben aber auch mit Kindern gesprochen und die nach deren Erlebnissen gefragt. Und auch da merkt man, da sind jetzt im Film nur ein paar Kinder und Jugendliche sozusagen, die wir da zeigen. Aber wir haben bei dieser Recherche auch mit mehreren, auch medienpädagogischen Einrichtungen gesprochen und sind da auch mit mehreren Kindern in Kontakt gekommen. Und da hört man das leider halt auch immer wieder. Also sehr viele Kinder kennen dieses Problem oder ist denen irgendwie untergekommen. Und darauf wollen wir mit diesem Film aufmerksam machen. Und der ist jetzt in der ZDF-Mediathek.
Ja. Sehr schön.
Da gibt es den Guckbefehl. Und Dankeschön. Es gibt nicht den Spielbefehl für Roblox. Ein Spiel, das ja im Windschatten von Fortnite so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist komplett. Ich kann das bis heute immer noch nicht so richtig fassen, wie wahnsinnig erfolgreich das ist, weil schon Fortnite schwierig für mich war. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Also Fortnite und Roblox sind beide Spiele, die ich eigentlich gemessen an der Einflussnahme und der Relevanz im Medium viel zu wenig gespielt habe. Minecraft ist ähnlich riesig, gigantisch, aber das habe ich halt auch dementsprechend gespielt. Aber Roblox und Fortnite immer noch schwierig.
Ja, ich finde, das nimmt man auch nicht so wahr. Ich weiß nicht, ob das einfach an, also ich habe jetzt auch kein Kind, deshalb komme ich damit noch viel weniger in Kontakt, aber ich finde, da wird auch einfach weniger drüber gesprochen und gefühlt, weil sich das halt auch noch mal an eine jüngere Spielerschicht richtet. Also ich kenne das jetzt im Umfeld zum Beispiel von meinem Neffen, der das auch spielt, aber sonst habe ich das ehrlich gesagt bis dahin auch noch nicht so wahrgenommen, obwohl die Zahlen eben sagen, nee, das gehört mit zu den, also je nachdem, welche Statistik man sich anschaut, ehrlich gesagt, aber zu den mindestens 5 beliebtesten Spielen unter Kindern. Und dafür habe ich das auch sehr selten wahrgenommen, ja.
Und gerade auf dem Mobiltelefon, ne? Die spielen eben noch kein Balatro.
Das ist richtig.
Leider Roblox und Fortnite und PUBG.
Der Vorteil von Roblox ist ja, dass du halt eine Plattform hast. Also das ist ja, du kannst ja alle Spiele, auf die du als Minderjähriger noch keinen Zugriff hast, wie PUBG und Co., weil deine Eltern dann vielleicht doch sich da sagen, nee, das ist ein 18er-Spiel, das ist ein Ballerspiel. Du hast ja auf Roblox und Minecraft die Möglichkeiten, diese ganzen Spiele in dieser, sag mal, Kindergrafik halt trotzdem zu spielen, weil es halt für alles Mods sozusagen gibt und Games, die dann da halt komplett umgesetzt werden. Das ist ja der große Reiz da auch.
Also Fortnite entwickelt sich da ja auch so ein bisschen hin, ne? Die haben ja jetzt auch mittlerweile durch diese Entwicklungstools, die sie da eingeführt haben, dass man da eben auch eigene Spiele veröffentlichen kann. Aber Roblox ist da einfach meilenweit voraus. Und gerade dadurch, dass es eben so krude und einfach ist, dadurch gibt es da eben auch eine unglaubliche Anzahl an Spielen. Und ja, klar, als Kind, Jugendlicher, der sich eben noch keine Spiele oder nicht viele Spiele leisten kann, für die ist das natürlich so eine Art Schlaraffenland. Und da findet man dann auch ganz schnell Kopien von beliebten Spielen. Also ich habe auch ein Helldivers in Roblox gespielt zum Beispiel. Es gibt da immer irgendwelche Varianten davon. Und ich glaube, das macht halt so den Reiz aus, dass wenn du das mitkriegst, oh, guck mal, da gibt's, keine Ahnung, GTA, oh, ich darf's nicht spielen. Aber du findest in Roblox irgendeine Abwandlung davon. Und das ist genau das, was Roblox ausmacht.
Der ursprüngliche Name war mal Deiner Blocks. Und ich erinnere mich, dass ich das 2004 mal auf meinem PC hatte.
Nicht schlecht. Early Adopter.
Krass. Ja, aber das. Ach, verrückt, verrückt. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare unterm YouTube-Video oder bei Discord in den Episoden, ins Episodenforum. Ja, ist, glaube ich, so. In den Episoden-Thread, ob ihr schon mit Roblox Erfahrung gesammelt habt oder was allgemein für Geschichten ihr dort schon gehört und erlebt habt. Und natürlich auch gerne Feedback zur Episode. Wir hören uns nächste Woche wieder, entweder bei den Episoden, die schon feststehen. Das ist Dynasty Warriors Origins. Da kommt noch eine schöne Review-Folge. Wahrscheinlich gibt es einen State-of-Play-Recap. Sony hat da was angekündigt.
Ja, und Gerüchte habe ich gehört, es läuft wohl Mittwochnacht. Es ist noch nicht offiziell, dass die State of Play läuft, aber so die Insider haben gesagt, von Mittwoch auf Donnerstagnacht bei uns. Das heißt, wir werden dann am Donnerstag wie üblich mit Anne und wahrscheinlich mit dir und mir die Recap-Folge machen, wenn was Spannendes passiert. Irgendwas wird es ja immer geben bei State of Play.
Und natürlich sind wir an Avowed dran, dem nächsten großen Blockbuster. Mal schauen, vielleicht gibt es da auch schon etwas zu erzählen. Wenn nicht, dann kommt es zu einem späteren Zeitpunkt. Bis dahin, bleibt uns wohlgesonnen. Tschüssikowski.
Ciao.
Und denkt an die 5 Sterne.